Freunde und virtuelle Welten, willkommen in der Extended Reality, eurem Podcast für VR und Gaming.
Joho, hallo liebe Freunde da draußen, hier ist euer VR-Podcast Extended Reality. Heute haben wir die Folge 22, eine ganz besondere Folge. Ich weiß, ich sage das immer wieder, eine besondere Folge, aber heute wirklich. Denn wir haben etwas Besonders mitgebracht, ein Interview. Und ihr seht es vielleicht da unten, da ist jemand dabei, den ihr sonst noch nicht gesehen habt, aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Starten wir einfach doch mal kurz mit der Vorstellung, wer ist heute mit dabei? Der Stefan.
Ja, hallo zusammen. Ich bin dabei.
Und der Hanni.
Hallo.
Jawohl, und der Nanni.
Ja, von meiner Seite auch, hallo.
Und heute dabei ist unser Special Guest, die Namin.
Hallo.
Hi Namin, grüße dich. Ja, du bist von den Selkies Interactive, so viel sei schon mal verraten. Aber vielleicht stellst du dich mal ganz kurz einmal selber mit ein, zwei Sätzen vor.
Jo, ich bin die Namin, ich bin von Selkies Interactive und ich arbeite an einem Spiel namens Echoes of Mora. Genau. Und wurde hier eingeladen.
Genau. Ja, Echoes of Mora, darüber reden wir jetzt gleich nochmal. Das Interview, was wir hier jetzt miteinander führen werden, so, das haben wir schon so vor einiger Zeit geplant. So. Und wir sind da schon ein bisschen länger dran, haben jetzt endlich einen Termin gefunden. Das freut uns ganz besonders. Und ja, wie kam es dazu? Einige von euch, die uns hier schon etwas regelmäßiger verfolgen, können sich vielleicht noch an die Folge 14 erinnern. Da haben wir über den Upload VR Gaming Showcase gesprochen. Und da gab es ein ganz besonders tolles Spiel unter anderem dabei. So, das hatten wir damals auserkoren, auch mit vorzustellen. Und das war Echoes of Mora. Ja, und als wir uns auf die Folge vorbereitet haben damals, haben wir dann natürlich ein bisschen recherchiert, was steckt so dahinter, und dahinter steckt Selkies Interactive. Ja, und da haben wir gedacht, okay, wer ist das? Googelt man, recherchiert man und stellt fest, hey, das ist ein deutscher Entwickler, wie cool ist das denn so? Da kam so die Idee, warum laden wir die nicht einfach mal ein und unterhalten uns einfach mal ein bisschen. Und das werden wir heute machen, genau. So, dann also nochmal herzlich willkommen, Namin. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
So, und Selkies Interactive besteht ja aber nicht nur aus dir, Namin, sondern das ist ja ein ganzes Team. Und das will ich einmal ganz kurz mal vorstellen, zeigen, wer das da alles bei euch so ist. Und du kannst vielleicht ein bisschen was zu euch erzählen. Sekunde, geht hier sofort los. Könnt ihr das sehen?
Mhm.
Ja, genau. So, da oben rechts, da erkenne ich dich.
Genau, das bin ich.
Genau. Und wen haben wir da noch mit dabei?
Genau, also wir können ja gerade so einen kleinen U-Turn nach unten machen. Unter mir ist Daria, dann links nebendran ist Maike, dann links nebendran ist Alina und oben drüber ist Anni.
Mhm. Und ihr seid zu fünft oder gibt es da noch jemanden, der es vielleicht nicht mit aufs Bild geschafft hat?
Wir haben ganz viele Freelancer-Freunde noch teilweise mit dabei gehabt. Zum Beispiel jemand, der uns gut unterstützt hatte, war noch Maries. Und gibt auf jeden Fall noch aus Soundrichtung welche, die uns geholfen haben. Auch Leute, die uns mit Übersetzungen geholfen haben. Aber ich glaube, das sprengt dann sozusagen den Rahmen von dem Team. Genau, okay. Also im Kern sind wir tatsächlich nur zu, in Anführungsstrichen, zu dritt. Das sind Maike, Daria und ich. Wir hatten Alina für ein Jahr dabei und die hat uns mit 3D geholfen, super lovely. Und Anni hat uns im Rahmen von einem Praktikum geholfen. Alles einfach wirklich wundervolle Frauen, die einfach uns toll bei dem Ganzen unterstützt haben.
Ja, sehr cool. Ein reines Frauenteam.
Genau,
ist das gewollt oder zufällig entstanden? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Recht zufällig tatsächlich. Es war nicht ausgewählt. Wir haben unseren Bachelor, also Maike, Daria und ich haben unseren Bachelor abgeschlossen und hatten uns dann überlegt, bei unserem Studiengang gab es dann einen neuen Master. Der lief zwar, glaube ich, schon 1-2 Jahre, aber wir dachten so, okay, wäre doch eigentlich eine Option, das eventuell weiterzumachen und eventuell ein eigenes Spiel rauszubringen. Und haben uns dann essentiell als Team gefunden. Das war gar nicht absichtlich, sagen wir es mal so. Okay. Standen wir zu dritt da und machen so, okay, machen wir. Los geht's.
Sehr spannend, okay. Was habt ihr studiert? Gaming, irgendwas mit Gaming?
Genau, also wir haben Game Design an der HTW Berlin studiert. Das ist das DE Hive bei Professor Susanne Brandhorst und Thomas Bremer. Und genau, das war dann im Bachelor und dort haben wir halt ganz, ganz viele verschiedene Spieleprojekte auch schon gemacht. Ich habe einmal eins mit Maike gemacht, einmal eins auch mit Daria. Das war dann tatsächlich zu Corona-Zeiten. Das war alles über Homeoffice. Das war zwar ein bisschen schade, aber die Projekte sind auch sehr, sehr toll geworden. Genau, und haben uns dann in dieser Vorbereitung zur Masterphase gefunden. Dachten halt so, ja, worauf habt ihr denn Lust? Und dann hieß es von meiner Seite aus, ich hätte gerne ein VR-Game. Ich würde gerne ein VR-Game machen.
Aha.
Und die anderen beiden fanden das dann auch interessant und hatten so, okay, dann machen wir ein VR-Game. Wir sind tatsächlich mit der Intention in den Master gestartet, ein VR-Game zu machen.
Und dieses VR-Game ist dann?
Ist jetzt Echoes of Mora, genau.
Ah, okay. Wer hatte die Idee von euch zu diesem Spiel? Wer hat den Pitch im Prinzip gemacht?
Das ist recht schwer zu sagen, weil das mehr tatsächlich eine Teamaufgabe war, herauszufinden, was wir denn jetzt essentiell machen wollen. Die Idee, dass sozusagen die Plattform VR sein soll, war sehr stark von mir gepusht, sagen wir es mal so. Mhm. Aber dass es dann wirklich unter Wasser ist, kam, glaube ich, von Daria. Anscheinend kam die Idee unter der Dusche, da ging es ja auch schon um Wasser, dann war ich so, okay, lass mal unter Wasser was machen. Und dann, dass es halt auch mehr stärker in die Story-Richtung geht, kam tatsächlich dann von Maike.
Ja, okay, ja, cool. Ja, bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, hätte ich jetzt, ich persönlich jetzt die letzte Frage, so bevor ich jetzt hier nochmal meine Teamkollegen weitergebe, weil ich will ja nicht einen Monolog hier halten mit dir zusammen, sondern der Name Selkies Interactive, die Selkies, woher kommt der? Das musst du mir einmal erklären.
Genau, also Selkies sind Fabelwesen und zwar sind es Frauen, die sich einen Robben, also die Robbenhaut überziehen. Das sind sozusagen Robben, die dann, wenn sie an Land kommen, die Haut ablegen können und dann als Frauen weiterlaufen. Genau, und deswegen auch das Logo, das ist sozusagen die Frau, die sozusagen aus dem Wasser guckt mit dem Robbenhut dann auf.
Ah,
und
so.
Dadurch, dass wir uns für ein Unterwasserspiel entschieden hatten, dachten wir so, okay, vielleicht ist das als Studioname gar nicht verkehrt, vielleicht doch ein bisschen was mit Wasser zu machen, fänden wir eigentlich ganz cool. Dann gibt es natürlich die ganzen Sachen mit Meerjungfrauen und dem ganzen anderen Gedöns und dann dachten wir so, ah, es ist vielleicht ein bisschen generisch, wir sind Frauen, es sind Meerjungfrauen, Halbmeerjungfrauen, okay. Mhm. Und dann sind wir auf die Selkies gestoßen und fanden das eigentlich ganz schön. Jetzt sind wir die Selkies.
Cool. Ja, ich glaube, das ist ein sehr einzigartiger Name und hört sich sehr stimmig an erstmal und mit dem Spiel zusammen. Super. Ich stopp jetzt hier einfach mal das Teilen. Sekunde. Ja, genau. Und Jungs, was habt ihr für Fragen zum Spiel Echoes of Mora? Oder dann mache ich vielleicht nochmal eine Übergangsfrage, die ihr habt das Spiel dann angefangen zu entwickeln, während ihr dann also im Studium wart. Und das konntet ihr das irgendwie miteinander kombinieren? Dass ihr also, ich sag mal, ihr müsstet ja irgendwelche Fächer belegen, die dann, ich weiß nicht, welchen Schwerpunkte der Inhalt dann eben halt hatten. Und das konntet ihr dann auf das Spiel dann anwenden und dann war nicht da gegenseitig von profitieren, oder?
Mhm. Genau, also der Masterstudiengang ist so aufgebaut, man kann entweder zum Beispiel auch Solo-Projekte machen oder man bewirbt sich eben essentiell mit einem Projekt und das wird dann in diesen Master mit eingegliedert. Bedeutet, es gibt dann die Anfangsphase, man hat Projekt A, man hat Projekt B, es sind Abgaben, die man machen muss und die kann man dann über das Projekt machen und den Projektprozess. Und das sind dann sozusagen die Abgaben, über das Spiel, woran man so oder so schon arbeitet. Genau, bedeutet, man hat jetzt keine krass doppelte Aufgabe und unsere Masterarbeit hat dann eben daraus bestanden, dass wir das Spiel machen oder dann halt auch releasen. Der Förderprozess ist dann tatsächlich auch ein Punkt, den dann eigentlich die meisten versuchen. Bei uns im Master dann auch. Und genau, das wird alles dokumentiert und das sind dann unsere Abgaben.
Hört sich nach einer Win-Win-Situation an.
Genau, es ist in einem geschützten Rahmen. Wir kriegen auch die Räume gestellt, wir kriegen Technik gestellt. Wir haben die VR-Brillen gestellt bekommen, bedeutet, genau, wir wurden da ziemlich gut unterstützt.
Cool, sehr cool.
Ich fände das irgendwie ganz cool, wenn wir das Spiel einmal sehen würden. Ich glaube, die Leute, die vielleicht, also vielleicht kennen die Zuschauer und Zuhörer das Spiel alle noch gar nicht. Und dann können wir uns ja vielleicht ein paar Bilder dazu angucken. Und ich weiß nicht, magst du vielleicht so dabei so ein bisschen abreißen, worum es in dem Spiel geht?
Das können wir natürlich sehr gerne machen, ja.
Moment, ich teile eben, ja.
Genau, das sind schon mal Szenen aus der Vergangenheit. Also Echoes of Mora spielt zwar unter Wasser, aber es gibt sogenannte Echoes in dem Spiel, wo man halt Einblicke in die Vergangenheit kriegen kann. Bedeutet, diese Szene zeigt halt gerade eben, was halt an der Stelle selbst, wo man in dieses Echo reinschwimmt, dann auch tatsächlich passiert ist. Dort trifft man halt ein Mädchen namens Mora, steht jetzt gerade auch hier im Bild drin, und mit ihr kann man dann anfangen, tatsächlich zu interagieren, ein bisschen mehr über die Welt herauszufinden und gemeinsam geht man auf die Suche nach dem verschollenen Bruder. Genau, so, es ist ein Unterwasser-VR-Spiel, in dem man viel exploriert und ein paar kleine Puzzle löst und wie gesagt halt diese kleinen Einblicke in die Vergangenheit bekommt, mit Mora interagiert und Stück für Stück herausfindet, warum das Dorf denn eventuell versunken ist.
Stimmt, genau. Am Anfang ist das alles gar nicht unter Wasser, ne? Also die Demo auch gespielt und am Anfang, also eine Einleitung ist nichts unter Wasser, aber irgendwie so ein geheimnisvoller See ist da irgendwie, ne? Ich will jetzt da gar nicht spoilern, aber das darf man in der Demo ja selber erleben auch.
Genau, die Demo ist draußen. Da kann man schon mal einen kleinen Einblick erhaschen. Die Demo endet ja auch essentiell damit, dass man mit Mora tatsächlich interagieren kann, dass man halt schon mit Ja-Nein-Fragen Sachen beantworten kann und auch theoretisch schon einen kleinen Weg wählen kann. Also ein paar der Entscheidungen haben Dialogkonsequenzen und an einer Stelle kann man tatsächlich auch einen Weg nehmen, der sozusagen erst nach rechts oder nach links geht.
Und es gibt so kleine Rätselaufgaben, die man zwischendurch lösen muss. Ne? Man muss ein bisschen suchen und Sachen finden und die dann kombinieren.
Genau, so ein paar kleine Rätselaufgaben. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil wir viele, viele Playtests hatten mit vielen Events. Für viele Leute war es zu schwer, für viele Leute war es zu einfach. Das ist immer dann halt recht schwer, dort die Balance zu finden. Genau, und jetzt haben wir uns schlussendlich dafür entschieden, dass wir die Puzzle so einfach wie möglich halten, weil wir, wenn wir das einfach finden, meistens trotzdem noch das Level an Schwierigkeit eventuell dann normal oder auch ein bisschen hoch ist. Oder auch Leute, die halt nicht in VR halt viel spielen, die haben auch ganz, ganz viele Probleme teilweise mitgehabt.
Okay. Mhm. Ich finde es ja richtig cool, also dass, wenn man unter Wasser ist, dann muss man sich ja irgendwie auch fortbewegen und dass ihr da die, nicht das Handtracking, aber über die Touch-Controller habt ihr letztendlich die Armbewegung, die Schwimmbewegung mit eingebaut, ne? Dass man sich so dann so tauchend fortbewegen muss.
Genau, also wir haben einmal die Schwimmbewegung wirklich mit den Armen selbst, wo man die Trigger drückt, dann loslässt und man bewegt sich im Wasser fort, als würde man schwimmen. Wir haben aber auch eine freundliche Methode, womit man einfach mit dem Joystick sich bewegen kann. Haben wir jetzt auch drin, weil wir das so ein bisschen inklusiv gestalten wollen. Also für Leute, die zum Beispiel auch sehr schnell dann sich erschöpft fühlen und aber das trotzdem in VR weiterspielen wollen, dass sie dann halt einfach auf das normale Joystick Movement zurückgreifen können oder halt auch im Sitzen, dass man das ganz entspannt spielen könnte. Also wir empfehlen immer trotzdem, spielt es in VR, spielt es mit den normalen Schwimmbewegungen. Das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Aber jeder wird auch mal müde und vor allem wir beim Testen spielen auch des Öfteren mal mit dem Joystick.
Mal schnell voranzukommen.
Genau.
Ja, man kann ja, glaube ich, auch die Effektivität, glaube ich, der Schwimmbewegung kann man, glaube ich, auch einstellen. Ne? Also wie schnell man sich dann fortbewegt, wie stark die Bewegung sein muss und so.
Genau, das kann man so ein bisschen einstellen. Genau, das andere Feature, was wir in diesem Spiel noch haben, ist, dass man halt mit einem Knopfdruck direkt auch in die PC-Version wechseln kann, wenn man möchte.
Aus der VR-Version in die PC-Version
genau,
rein.
Genau, einfach seamless. Ah, ja. Man kann es auch wieder zurück wechseln. Das haben wir uns überlegt, weil wir halt auch gerne möchten, dass die Leute, wenn sie gerne weiterspielen wollen, aber jetzt zum Beispiel von der VR-Brille zu viel haben, dass man das halt einfach dann auch essentiell weiterspielen könnte, aber dann auch die VR-Brille wieder aufsetzen.
Das habe ich tatsächlich bisher noch in keinem anderen Spiel erlebt. Ihr? Kennt ihr das? Finde ich super, die Idee.
Selten. Aber geht das in der Demo-Version jetzt auch schon?
Ja. Ja, das funktioniert auch. Könnt ihr gerne einmal ausprobieren.
Welche Taste muss man da drücken?
Ich glaube, man kann das im Menü umstellen. Das ist Einstellungen. Okay. Also zwischenzeitlich hatten wir den Knopf dafür, aber das Problem ist halt, dass sich auch recht viel dauernd ändert. Ich denke, dass wir das wieder in die Einstellungen rausgepackt haben.
Mich würde mal interessieren, die Entscheidung, das unter Wasser spielen zu lassen, das Spiel. Klar, ist in der Dusche entstanden, ist eine Sache, aber ist das VR-motiviert, weil die Bewegungen halt sehr smooth sind und sich gut kombinieren lässt, oder ist es dann doch eher geschichtlich, aus der Geschichte des Spiels heraus motiviert?
Tatsächlich VR-motiviert. Wir haben uns eine Bewegung rausgesucht, die, sagen wir mal, so wenig Übelkeits-inducing ist wie möglich. Oder zumindest wollten wir uns ein bisschen dran wagen, dass wir halt was finden, womit die Leute halt recht gut klarkommen. Und ich habe damals meine Bachelorarbeit halt als Full-Body-Immersion-Thema halt mir rausgesucht. Und da ist dann halt nach mehreren Testen aufgefallen, je mehr die Leute tatsächlich mit ihrem vollen Körper machen, desto immersiver wird es und desto angenehmer wird es auch und die Motion Sickness reduced sich in irgendeiner Art und Weise auch. Dann dachten wir uns so, okay, dann ist das Schwimmen eigentlich mit dem Unterwasserthema eigentlich gar keine so schlechte Idee. Wir probieren es mal aus und ich bin recht schnell anfällig für Motion Sickness und ich konnte es dann halt auch spielen. Ich konnte es auch recht lange spielen und dann dachten wir so, okay, dann ist das jetzt die Bewegungsart, die wir gerne weiter verfolgen möchten und genau, machen das Spiel dann daraus.
Das finde ich super geschickt gemacht. Also das kann ich auch absolut nur unterstreichen. Und dass je natürlicher sich die Bewegung, die man ausführt, dann in VR dann eben halt übertragen wird, so das desto angenehmer ist es dann einfach. Ich hatte jetzt beim letzten Mal ein Spiel ja vorgestellt, wie hieß das denn nochmal, dass man im Prinzip
dieses Laufspiel, ne? Wo man auf 3x3 Meter da laufen kann einfach.
Ganz
ne?
genau, so wo man ungefähr. Im Prinzip gar nicht sich transformiert und so weiter, kein Jumps macht und so weiter. Und das war super natürlich und war eben halt null Motion Sickness anfällig. Also das war echt super einfach, weil man sich ganz natürlich in dieser VR-Welt dann entsprechend bewegt. Ja, genau.
Genau.
So, wer es bis jetzt hierhin geschafft hat, für den haben wir noch ein kleines Schmankerl, das wir vergessen haben am Anfang zu erzählen. Scheiße.
Stimmt.
Also, wir haben nämlich die Selkis Interactive, die lassen sich nicht lumpen und haben 3 Steam Keys rausgehauen für euch. Wir kriegen keinen einzigen davon ab, wir müssen voll bezahlen. Und genau, ihr könnt die kriegen. Wir machen eine Verlosung. Das ist noch nicht mal ein Gewinnspiel. Also wir machen die Hürde machen wir jetzt mal bis hierhin so und ihr müsst jetzt bis zum, wir verraten nicht, wo wir den Sack rauslassen, aber der Stefan wird zwischendurch mal was sagen und sagen, wie es halt geht, dass ihr da dran kommt und passt gut auf. Ne? Also, wenn das Licht angeht, dann ist es soweit. Okay, genau. Der musste noch sein, Entschuldigung für den Break hier, aber sonst wäre es ganz ans Ende gerutscht.
Gut gemacht, Jan.
So, wir waren beim Spiel. Mich würde jetzt noch mal einmal interessieren, VR, also wir lieben ja VR, ne? Also wir hier vom VR-Podcast, ne, bietet sich auch an bei dem Namen, aber ihr habt VR auch lieben gelernt oder ist schon immer, ich meine, jetzt gibt es ja seit über 10 Jahren, nee, seit 10 Jahren ziemlich genau VR, daher kommt auch die Liebe zu VR oder wie kam das?
Tatsächlich hatten die anderen beiden weniger am Hut und ich war eher der Enthusiast, der so ein bisschen VR-crazy war, sagen wir es mal so. Das hat sich leider mit der Entwicklung ein wenig zurückentwickelt, sagen wir es mal so. Entwickeln für VR ist nämlich sehr, sehr schwer, muss man leider dazu sagen. Genau, ich habe damals bei der Gamescom zum ersten Mal, so wie alle es wahrscheinlich getan haben, Beat Saber gespielt und fand das einfach unglaublich lustig, spannend und mich hat es vor allem geflasht, wie die Welt sich verändern kann oder wie es halt sich anfühlt, in dieser Welt zu stehen, die halt nicht deine eigene ist. Und vor allem bei der Gamescom ist es super, dass man so einen krassen Trubel hat. Man setzt die Brille auf und es ist einfach, es ist weg. Und dieser Gedanke beziehungsweise dieses Gefühl hat mich dann einfach weiterhin geprägt, dass ich gerne was mit VR machen möchte. Dass es einfach die Chance gibt, andere Welten auch zu kreieren, die man erleben kann in einem bestimmten Rahmen. Und genau, habe dann meine allererste VR-Brille tatsächlich zu Weihnachten bekommen von meinen Eltern, die es auch gerne ausprobieren wollten. Mein Vater zum Beispiel ist auch sehr technikinteressiert und jedes Mal, wenn es heißt, ich möchte gerne das, findet er das dann auch interessant und dann geht es weiter.
Praktisch.
Genau, das war tatsächlich damals die Vive Pro, weil ich schon Interesse dran hatte mit dem Eye-Tracking. Hab schlussendlich dann leider mit dem Eye-Tracking gar nichts mehr gemacht, weil dann die Knuckles rausgekommen sind. Das sind ja die hier. Die da. Und die fand ich dann so toll, dass ich dann meine Bachelorarbeit über diese Controller essentiell auch gehalten habe. Genau, und deswegen fand ich das schon immer toll. Es gibt das Game, wie heißt denn das? Irgendwas mit Pets. The Curious Tale of the Stolen Pets. Kennt das jemand von euch?
Nee.
Ja.
Es ist wirklich ein ganz. das war damals in diesem Infinite Package von dem sehr schön, vom Viveport war es halt mit dabei, ja. Und man hat einen Monat geschenkt bekommen. Und da steht man halt vor einer kleinen Insel und man muss ein bisschen erkunden, ein paar kleine Rätsel lösen und es hat eine sehr, sehr schöne kleine Story eigentlich mit eingebunden. Genau, und das hat mich dann auch wieder weiterhin geprägt, gesagt, ja okay, man kann diese kleinen Welten in kleiner Form oder auch in großer Form einfach in diese VR-Welt mit reinpacken und ja, daher so ein bisschen die Motivation, wirklich auch was in VR zu machen, was ein bisschen größer ist.
Was benutzt ihr so für VR-Headsets jetzt bei euch so in eurem beruflichen Alltag?
Gerade eben ist es die Quest 3. Weil die am einfachsten ist, aufzusetzen, beziehungsweise schnell auf und ab, muss man ganz ehrlich sagen, ist leider bei der Vive. Wir haben auch ein paar Vives gehabt, so die älteren, wir haben die Vive Pro gehabt, zwischenzeitlich auch. Aber das sind halt schon richtige Oschis, die man sich halt auf die aufs Gesicht setzt. Und dadurch, dass man halt in der Entwicklung einfach sehr, sehr viel testen muss, ist es einfacher, was Kleines zu haben, dass man sich vielleicht auch kurz einfach nur vor die Brille, also einfach hinhält, kurz die Schwimmbewegung ein bisschen ausprobiert und wieder absetzen kann. Und deswegen ist die Entwicklung mit der Quest 3 jetzt gerade eben das, was wir machen. Genau. Ansonsten vielleicht wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass das Spiel an sich auch PC-VR ist. Es ist nicht Standalone. Wir haben sehr, sehr lange darüber nachgedacht, was wir jetzt eigentlich machen wollen. Wollen wir irgendwas machen, was low-poly ist, was dann halt eben eher auf diesen Standalone-Sachen funktioniert? Oder wollen wir halt auf gut Deutsch gesagt ein bisschen auf die Kacke hauen und was Tolles Visuelles herstellen? Und da haben wir uns dann halt gesagt, okay, wir limitieren uns nicht. Wir dürfen das gerade ausprobieren. Wir haben den Master als Rahmen. Wir haben Förderung bekommen und würden gerne auf PCVR gehen und wirklich mal zeigen, was eigentlich mit diesen Brillen denn auch möglich ist visuell. Klar, man braucht auch einen PC dafür. Auch einen guten PC, wenn man es wirklich in hoher Qualität spielen möchte. Aber es zeigt halt auch nochmal wirklich die Opportunity, wirklich eine volle, ganze Welt zu zeigen, die auch belebt ist, in meiner Meinung. Genau.
Ich zeige mal ein paar Sachen noch von dieser schönen Welt. Moment.
Genau, alle Screenshots, die man sieht, sind tatsächlich in-game entstanden. Wir haben da nicht zwingend irgendeine Kamera hingestellt und einen High-Res-Render draus gepackt. Klar, an manchen Stellen schon. Aber die meisten Screenshots vor allem sind einfach wirklich in-game. Das ist zum Beispiel ein In-Game-Screenshot.
Ja, das sieht man. Also ich kann das bezeugen, meine ich.
Ich war dabei,
als der Screenshot gemacht wurde.
Hilft natürlich auch. Es ist kein Hype, also es ist nicht High-Res, es sind keine 4K-Texturen. Wir haben extra natürlich noch eine Textur draufgelegt, damit man das halt noch ein bisschen abstrakter gestalten kann. Aber das ist tatsächlich eine Art Artistic Choice gewesen, dass wir das gerne so in dem Stil hätten.
Es sieht ja ein bisschen aus wie gemalt so. Also genau. Wie so Aquarell oder so eine Aquarellmalerei so ein bisschen.
Mhm.
Mit so nachgezeichneten Konturen.
Ja.
Mit was welcher ja Engine
zum
macht
passt.
Ja, zum Wasser passt das super, das stimmt, genau. Und mit welcher Grafik-Engine arbeitet ihr?
Wir machen das tatsächlich mit Unreal Engine 5.
Oh, da könnte man es auch mit dem Unreal VR Injector spielen, die Flat-Version, ne?
Ja, das ist sinnvoll, das ist, Stefan.
Sehr sinnvoll. Ich wollte mal was Lustiges sagen.
Probier doch mal aus und guck, wie der Unterschied ist.
Kann ich mal ausprobieren.
Genau. Unreal Engine war auch eine sehr interessante Entscheidung. Wir waren alle vorher mit der Unity unterwegs, ich zum Beispiel auch. Und wie man sagt, Master, neue Beginne, wir lernen was Neues, haben wir uns gesagt, ja, machen wir mal Unreal Engine 5, das Neue, was rausgekommen ist. Und gucken wir mal, wo wir da reingreifen. Aber ja, wir haben auch ein paar der Versionen dann tatsächlich geupgradet von dem Punkt an, wo wir angefangen haben, damit wir halt auch ein paar der neueren Sachen nutzen können, aber läuft eigentlich bis jetzt ganz gut.
Jetzt hast du gesagt, man kann seamless, also von VR zu Flat eben halt auch wechseln und natürlich dann ja auch andersrum. Woher kam die Idee, dann auch Flat mit anzu... Also du hattest das schon gesagt, dass man eben halt da nochmal eine Hürde niedriger eben halt hat zum Einstieg, wenn man mal eben halt vielleicht auch eher, weiß nicht, gerade ein bisschen VR-müde ist oder so, aber... gab es auch noch die Entscheidung, eben halt zu sagen, okay, für Leute, die eben halt keine VR-Brille haben, dann zu sagen, das denen dann auch mit anbieten zu können, um einfach die User-Base dann zu vergrößern?
Genau, also definitiv ist das auch einer der Gründe, warum wir uns dann natürlich auch dazu entschieden haben, PC anzubieten. Wir hatten einfach zu viele Leute, die auch gesagt hätten, oh, ich würde eigentlich gerne die Story schon spielen oder mitbekommen wollen, aber ich habe keine VR-Brille. Und das waren halt sehr, sehr viele Leute zwischenzeitlich. Und da wir schon wussten, VR ist nischig und dann PC-VR ist noch krass nischiger, weil die meisten ja versuchen, trotzdem noch irgendwie auf Standalone zu gehen. Und dann waren es okay, dann packen wir da die PC-Version auch noch mit dazu.
Und ist das für euch eine Option, auch noch eine Standalone-Version zu machen daraus? Das ist ja die Versuchung von vielen, glaube ich, die dann aus der PC-Version dann eine abgespeckte Standalone-Version machen. Für mich eigentlich eine angenehmere Kombination, diesen Weg in diese Richtung zu gehen, als den Weg von Standalone auf PC zu gehen. Und das merkt man ja auch häufig.
Genau. Wir wissen auf jeden Fall, dass wenn wir das machen wollen würden, da unglaublich viel Arbeit reingesteckt werden müsste, weil wir unglaublich viel abspecken müssen. Weil wir jetzt gerade eben schon eine Version, also die PC-Version oder sagen wir mal so die Version, die jetzt gerade eben draußen ist, die ist ja auch Performance-heavy. Bedeutet, wie gesagt, wenn man eine hohe Qualität spielen möchte, muss man auch schon einen guten PC haben. Aber auch wenn man die niedrige Variante spielt, braucht man einen guten PC für die VR-Variante. Klar, wenn man im PC-Modus wechselt, dann geht es, glaube ich, sogar noch ein bisschen niedriger, aber das haben wir tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so krass durchgetestet. Genau, also Möglichkeit ist es ja, aber wir wollen auch nicht, dass es hässlich aussieht, weil wir haben uns essentiell darauf ja fokussiert, dass es wirklich schön aussehen soll, dass es wirklich voll wirken soll. Und wenn wir jetzt halt sagen, okay, wir müssen 80% des Foliages wegnehmen oder irgendwie 60% der Bäume kürzen, damit es halt performancemäßig funktioniert, weiß ich nicht, ob wir das machen würden tatsächlich. Mhm. Also wenn die technischen Möglichkeiten dazu da sind und die Hardware besser wird, dann definitiv ja. Mhm.
Ich habe gesehen, ihr habt in den Optionen ja diesen Grafikschieberegler. Den man bis auf null runterschieben kann. So, dass man das Menü nicht mehr sehen kann.
Ich war jetzt doch bei den Bugs gelandet. Nein.
Nee, aber
das ist ein Feature, ist das. Das ist ein Feature.
Ja, also wenn das Spiel natürlich dann so nachher aussieht auf der Standalone-Version, das braucht man natürlich dann auch nicht.
Genau, das ist genau das Problem. Dass man auch den. Ja, genau, das stimmt schon. Also man kann den Regler halt so weit runterschieben, wie es halt funktioniert für jeden Einzelnen. Da haben wir auch gesagt, okay, wir packen jetzt da auch die Null noch mit rein. Wird keiner auf Null spielen, hoffentlich nicht. Also da kann man ja wirklich gar nichts mehr lesen, aber ja, man merkt halt, wie krass man auch von der Performance teilweise runtergehen muss, damit es halt auch funktioniert. Und dann ist es halt auch kein Erlebnis mehr, leider.
Aber ich kann definitiv empfehlen, auch die Flat-Screen-Version zu spielen, weil das habe ich nämlich getan, nachdem die VR-Version nicht so richtig laufen wollte bei mir, so flüssig. Mhm. Und die Story hat mich schon irgendwie gepackt und ich bin jetzt neugierig und möchte wissen, wie es weitergeht auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen.
Mich.
Und auch die Flat-Screen-Version kann ich empfehlen, jedem, der auch keine VR-Brille hat, die mal auszuprobieren.
Und die Flat-Screen-Version ist wahrscheinlich auch nicht so, braucht jetzt nicht so krasse Grafikkarte wahrscheinlich, oder? Also die wird da jetzt nicht so,
die
auch einen super performanten PC?
Da konnte ich den Grafikregler ganz hoch schieben.
Ja, guck mal. Ja.
Und lief dann mit 120 Hertz.
Ja, ja.
Yes.
Halt auch nur ein Bildschirm, der da befeuert werden muss dann. Ja. Was empfehlt ihr für die VR-Version, für eine Ausstattung am Rechner, weißt du das?
An Rechner, erstmal das, was auf Steam steht, weil das, glaube ich, die schlechteste Version, die wir getestet hatten, oder halt auch die beste Version. Das wird auch nochmal geupdatet. Ich habe hier zum Beispiel auch noch einen leistungsstärkeren Rechner stehen, an dem wir das nochmal dann testen würden mit best Specs oder auch nicht. Aber ja, also nicht die kleinsten Grafikkarten, sagen wir es mal so. Ich glaube, meine 1080 Ti hat es noch mit Ach und Krach auf Medium geschafft.
Auch krass.
Aber ich bin mir unsicher. Das ist schon ein bisschen her. Und
ja, guck mal, die 1080 Ti wird ja auch als Mindestanforderung hier bei Steam jetzt genannt.
Ja.
Genau.
Ja. Okay. Und das ist ja gar nicht so, ist ja gar nicht so eine hohe Anforderung eigentlich.
Genau, also muss immer wieder
Jahre
gucken.
Alt.
Ja. Ich müsste es wahrscheinlich nochmal retesten. Wie gesagt, wir haben die Sachen auf Steam gestellt, als wir noch tatsächlich auch nur die Demo-Area hatten und nicht noch das ganze Spiel. Das ganze Spiel ist nämlich deutlich größer. Geht es nämlich dann auch schon mal in ein ganzes Dorf rein, was noch ein bisschen später dann auch kommt. Genau, und deswegen müssten wir das nochmal schauen.
Jetzt seid ihr mit der Demo oder mit den verschiedenen Demo-Versionen, die ihr mittlerweile schon erstellt habt, ja sehr, sehr umtriebig ja gewesen. Also wir haben euch ja über den VR oder Upload VR Gaming Showcase gefunden und ja, das ist aber jetzt auch nicht der einzige Gaming Showcase. Ich habe gesehen, ihr wart ja auch bei weiteren und irgendwelchen Events und ihr habt sogar einen Preis habt ihr ja sogar schon mal gewonnen. was war das für ein Preis?
Wir waren DCP nominiert tatsächlich im Deutschen Computerspielpreis. In der Kategorie der Prototypen haben wir einmal das Spiel eingereicht und wurden tatsächlich nominiert. Das war auch ein ganz, ganz toller Moment für uns. Das haben wir auch tatsächlich gar nicht so richtig realisiert gehabt in dem Moment. und haben uns aber unglaublich gefreut. Vor allem bei den Prototypen ist es so, dass alle Nominierten sogar auch schon ein Preisgeld bekommen, auch wenn sie nicht gewinnen. Und das hat uns tatsächlich in der Entwicklung dann auch weitergeholfen. Konnten uns dann ein bisschen mehr Hilfe für die Produktion dann auch organisieren. Und das ist vor allem als Kategorie im Dutzend DCP, muss ich ganz sagen, das ist eine ganz tolle Sache, die sie da machen und auf die Beine stellen.
Und ihr habt einen Discord-Kanal zum Beispiel, das kann man ja hier auch mal erwähnen und hervorheben. Ja. Also wer da Interesse hat, darf da bestimmt gerne mal mit dazukommen. So habe ich es nämlich auch gemacht und verfolge immer mal wieder, was eben halt so aktuellen Neuigkeiten bei euch da eben halt ansteht rund um das Spiel. Mhm. Können wir bei uns ja mit hier in die Shownotes mit reinpacken, den Link. Und ihr, ich schätze mal, ihr bekommt ja auch Feedback von Leuten, die das Spiel mal getestet haben. Ich habe gesehen, es gibt es mittlerweile auf YouTube auch die ein oder anderen YouTuber, die eure Demo gespielt haben und dazu ein Video gemacht haben. Ja, ich weiß nicht, was kriegt ihr denn da so an Feedback und wie viel und was nehmt ihr so daraus mit irgendwie?
Also wir waren uns bewusst, dass vor allem mit dem VR-Part viele Bugs auch tatsächlich noch sein werden oder wir halt viele Leute brauchen, die halt das Schwimmen zum Beispiel auch testen, weil viele Leute schwimmen anders und wir haben tatsächlich zwischenzeitlich von der ersten Demo bis jetzt hin zur letzten Demo das ganze Schwimmsystem nochmal komplett überarbeitet. Wir haben das unterliegende Coding-System geändert, indem wir es halt sozusagen gar keine Gesture-Trackings mehr in dem Sinne haben, sondern wir berechnen jetzt die Bewegung in einer bestimmten Art und Weise. Genau, und es war interessant zu sehen, was für Feedback da teilweise reingekommen ist. Wir waren tatsächlich eher darauf beachtet, dass wir halt auf den Events selbst, zum Beispiel als auf der Gamescom, standen wir die ganze Zeit dabei. Wir konnten wirklich genau gucken, was ist das Problem? Ist es ein Systemproblem? Ist es theoretisch ein User-Problem, wo wir sagen, okay, das müssen wir irgendwie anders begleiten? Wir müssen das vielleicht im Tutorial besser ausführen und genau, also wir haben uns sehr vieles von dem Feedback immer mitgenommen, vor allem Gameplay-technisch. Vieles kann man natürlich aber auch nicht zwingend immer mit rein kooperieren, vor allem dadurch, dass wir im Core ein Team von 3 Leuten sind. Wir hatten zwar immer mal wieder Unterstützung, wie zum Beispiel für dann ein Jahr, dass halt mehr in 3D noch mit reingearbeitet wird. Aber schlussendlich sind wir ein kleines Team und wir versuchen unser Bestes mit dem recht großen Spiel und müssen uns leider Gottes dann immer mal auch wieder auch cherrypicken. Okay, was verbessern wir jetzt wirklich? Was fixen wir denn jetzt noch wirklich? Oder was ist denn einfach, okay, das muss jetzt leider so bleiben, wie es bleibt. Und ja, das ist eigentlich eine sehr interessante Balance, da das Feedback aufzunehmen und dann wirklich zu gucken, was können wir denn wirklich umsetzen oder was können wir denn wirklich dann auch noch mit rein kooperieren oder was müssen wir jetzt einfach so lassen, wie es ist.
Ja, vielleicht muss man da ja auch ein bisschen unterscheiden. So, ich meine, es ist ja schön, wenn sich der eine oder andere irgendwas ganz Besonderes wünscht oder so, dann ist es aber vielleicht manchmal auch nur so eine Einzelstimme irgendwie und man kann da ja auch nicht auf alles dann immer eingehen, denke ich mal, sondern da muss man ja auch gucken, so wie du das eben halt gerade sagst, so was ist möglich, weil ihr wollt das Spiel ja auch irgendwann mal herausbringen.
Ja.
So, da was habt ihr jetzt aktuell angepeilt an Release-Datum?
Genau, also wir sind jetzt in Richtung Ende des Jahres, halt ist recht Dreiviertel des Jahres in die Richtung. Wir haben noch kein finales Datum gerade verkündet, weil wie man es kennt und dreht und nicht möchte, aber ist so ist, verschieben sich Sachen immer wieder, ne? Das ist immer so ein kleines Problem. Wir haben uns aber dieses Mal tatsächlich nochmal wirklich das Datum festgesetzt. Halt dieses Jahr noch, dass es spätestens dieses Jahr dann auf jeden Fall rauskommt. Genau, deswegen, es gab zwischenzeitlich jetzt vor allem auch nach der Gamescom letzten Jahres und Anfang diesen Jahres gab es einen kleinen kleine Pause, sagen wir es mal so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Pause war. Wir haben immer noch an dem Game gearbeitet. Aber wir haben halt auch tatsächlich den Master angefangen, beziehungsweise die Masterarbeit, die Finale jetzt, um das Studium zu beenden. Und dadurch, dass wir jetzt schon lange studiert haben, war es für uns tatsächlich jetzt ein festes Datum, wo wir jetzt anfangen wollten. Und dadurch haben wir es so ein bisschen reduziert, ein bisschen machen da immer noch weiter. Es kommt die Demo, das finale Demo-Update kommt dann jetzt auch demnächst tatsächlich, bevor dann der Full Release dieses Jahr noch ansteht.
Ich habe auch noch eine Frage. Erstmal wünsche ich euch natürlich viel Erfolg, dass ihr euer Master alle gut rumkriegt.
Dankeschön.
aber ich habe noch, du hast gerade zwischendurch mal gesagt, dass VR-Spiele zu machen so viel schwieriger und komplizierter ist. Mhm. Kannst du das vielleicht mal erklären, was der große Unterschied ist daran?
Gerne. Ganz viel testen. Tatsächlich ist der Aufwand des Testens deutlich größer als bei einem normalen Spiel. Bei einem normalen Spiel drückst du einmal ganz kurz auf Play, kannst die Stelle kurz durchtesten und dann ist es fertig. In VR musst du trotzdem das Ganze nochmal in einem ganz anderen Licht betrachten. Wie groß sind die Sachen? Sind sie zu groß? Sind sie zu klein? Dann funktioniert es in einem VR-Scaling so, dass die Sachen tendenziell trotzdem größer sein müssen, als es realistisch wäre, damit es sich nicht zu klein und wieder eingeengt fühlt. Außerdem sind die Menschen auch unterschiedlich groß. Das ist auch nochmal so eine Sache. Wo sind dementsprechend die Kollisionen? Worauf muss man achten? Das ist für den 3D-Bereich unglaublich schwer. Also ich habe da, Maike arbeitet halt in Richtung, sie macht 3D viel. Und sie macht halt zum Beispiel die ganzen Häuser oder halt auch die ganzen Assets, sitzt da teilweise wirklich tagelang dran, okay, der Türrahmen ist immer noch zu klein oder der Türrahmen ist zu groß oder die Tür funktioniert in diesem Winkel nicht, weil dann das kollidieren würde zum Beispiel in die Richtung. Und dann ist das halt einfach eine Art von Testing-Aufwand, den es so nicht gibt. Weil in VR macht man ja auch die Tür auf, indem man sie greift und dann zieht man ja. Und auf dem PC drückt man halt E. Oder F. Ja. Und dann geht die Tür auf. Und dann ist das Thema gegessen.
Ja.
Es sind sozusagen andere Bereiche, die deutlich viel, also ein größeres Augenmerk kriegen und mehr getestet werden müssen, als jetzt zum Beispiel ein normales Spiel tatsächlich. Und dann gibt es das große Thema, es nennt sich Performance.
Ah ja.
Es gibt ja viele PC-Games, die auch mit der Performance Probleme haben. Das könnte man sich jetzt bei den VR-Games mal 10 denken, weil alles, was sozusagen in dieser Welt platziert wird, halt und generiert wird, vor allem auf die Rechenleistung dann des VR-Headsets sich dann auch ausüben. Und vor allem im visuellen Bereich hat Maike sich da sehr, sehr lange dazu mit beschäftigt, was funktioniert nicht. Wir zum Beispiel haben keine einzige transparente Textur drin. Keine einzige, weil das nicht funktioniert in VR. Die Rechenleistung, die benötigt wird, um das sozusagen zu lesen, ist zu hoch. Bedeutet, wir benutzen maskierte Objekte. Das sind dann einfach Masken, um sozusagen diese Transparenz zu mimiken.
Das heißt, so eine Fensterscheibe, wo man durchgucken könnte, geht nicht.
Nein, geht nicht. Aha. Geht tatsächlich nicht. Ja. Das ist ganz witzig, das sieht im Profiler, kann man sich das in verschiedenen Farben anzeigen und in dem Moment, wo man eine transparente Textur irgendwo benutzt, ist es ganz knallrot, weil das halt so viel Arbeit vom PC erfordert, dass man da sozusagen alles, was dann durch die Textur noch durchkommen würde, noch generieren muss, dass das zum Beispiel nicht funktioniert und auch in den Best Practices dementsprechend auch nicht drin ist. Genau, also dementsprechend, es braucht einfach wirklich deutlich länger. Und irgendwann mal bist du es halt auch wirklich leid, die VR-Brille dann aufzusetzen. Vor allem, wenn du dann kleine Adjustierungen machst und bist so, okay, jetzt muss ich schon wieder durchdrucken. Und dann passt du wieder was an und guckst halt wieder durch. Und irgendwann mal, vor allem im Sommer, bei 40 Grad, wird es langsam aber sicher unangenehm. Und genau, und dann kommt es auch öfter mal vor, dass man natürlich eher dann größere Changes macht und dann erst durchguckt, aber dann merkt, ach ja, ich hätte vor einer Woche das jetzt doch nicht anpassen dürfen und hätte es dann direkt testen müssen. Aber das sind dann halt so ein paar Komplikationen, die dann immer wieder auftauchen könnten.
Ich hänge jetzt immer noch an den transparenten Texturen. Mein Kopf rattert das. Für welche Spielen gibt's das vielleicht? Und jetzt bin ich tatsächlich auf ein Spiel gestoßen, wo es Fensterscheiben gibt, wo man durchgucken kann. Und zwar bei Half-Life Alyx in dem U-Bahn-Waggon, wo man rausguckt. Und da sieht man da die Leute da und die Zombies da rum.
Aber weißt du,
oder?
Ob du rausguckst?
Aber das ist auch eine andere Engine. Das ist keine Unreal Engine, ne, die da genutzt wird.
Da bin ich mir unsicher, ja.
Vielleicht guckt man auch nicht raus. Vielleicht ist das auch einfach nur, wird da was abgespielt, ne? Mhm. Also vielleicht wird da einfach
das kann auch einfach, gut sein.
Genau, es ist einfach
das
nur ein Fake. Ne?
Also
Fake, transparente Textur, ja.
Das sind halt dann die Tipps und Tricks, die dann reinkommen, ja.
Ja.
Aber es ist so, wie du das beschreibst. Ich ziehe jedes Mal für wenige Sekunden, Minuten die VR-Brille auf. Da gibt es nicht die Möglichkeit, das in Anführungsstrichen als Simulation am Bildschirm laufen zu lassen, wo diese Effekte, dieses Ausbremsen durch VR simuliert wird, damit ich nicht 100 Mal oder 200 Mal am Tag die Brille auf- und abziehen muss.
Also es gibt es theoretisch schon. Das Problem ist nur dadurch, dass es so anders wirkt, wenn du wirklich die VR-Brille aufhast, kannst du das eigentlich nicht einfach so testen. Das funktioniert nicht. Du musst eigentlich die VR-Brille aufhaben, sonst wirkt es einfach anders. Also ich könnte es theoretisch einfach wirklich so simulativ starten, aber ob dann jetzt sozusagen das Größenverhältnis stimmt für mich persönlich in dem Gefühl, wie ich es jetzt dann sehe, wenn ich davor stehe, ist ein ganz anderes, als wenn ich es tatsächlich dann doch über den Bildschirm sehe.
Wie habt ihr das dann gemacht? Weil ihr bietet ja die VR-Version und gleichzeitig die Flat-Version an. Wie funktioniert das jetzt, dass das beides dann gleich gut aussieht und
das
genau
passt?
Das kam
mir auch gerade in den Kopf irgendwie.
Also die Welt ist komplett die gleiche.
Okay.
Daran ändert sich tatsächlich überhaupt nichts. Und ja, müssen beide Versionen getestet werden. Heißt, es geht noch weiter Zeit drauf und wir versuchen dementsprechend die Mechaniken so zu konzipieren, dass sie beide in beide Richtungen funktionieren. Bedeutet, wenn wir eine Mechanik hatten oder Puzzle, haben wir direkt drüber nachgedacht, funktioniert es in VR? Ja, es funktioniert in VR. Funktioniert es auf dem PC? Nein, ist scheiße langweilig. Okay, nee, machen wir nicht. Müssen irgendwas anderes finden, was dementsprechend funktioniert. Bedeutet, es geht natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Planungsarbeit drauf. Es ist generell schwerer und ist auch einer der Gründe, warum wir uns dazu entschieden haben, die Puzzle so einfach wie möglich zu halten, damit wir sozusagen das in VR nicht zu schwer gestalten oder PC zu einfach.
Jetzt ist das euer erstes Spiel. Habt ihr zwischendurch mal gedacht so, mein Gott, was haben wir uns da angetan? Warum wollten wir so ein Spiel machen?
Wahrscheinlich kommt jedes Team vielleicht irgendwann mal an den Punkt, ja, ich würde mal behaupten, wir saßen zwischenzeitlich mal auch schon davor und waren so, ei, das ist ja schon ziemlich groß, was wir hier gemacht haben. Und mussten tatsächlich sehr viel reduzieren. Wir haben zum Beispiel auch von der Story her und auch von den Voicelines deutlich mehr aufgenommen, was als jetzt schlussendlich tatsächlich in dem Game drin ist. Weil erstens die Cutscenes zu lang werden würden. Die Leute haben teilweise auch nicht die Patience, da die Story sich durchzugucken oder halt da auch drin zu sitzen. Man muss aber auch dazu sagen, unsere Sequenzen waren auch teilweise sehr, sehr lang. Andererseits haben wir das von unserer Manpower her auch eigentlich gar nicht geschafft. Weil viele der Szenen, wo man wirklich durch die Echos durchschaut oder halt reingehen kann, die müssen ja animiert werden. Da sind ja teilweise Personen bis zu 4, 5 Leuten, die da gleichzeitig in der Gegend rumlaufen. Und dadurch, dass wir das jetzt nicht gemotion-captured haben, müssen wir das halt einzeln animieren, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ich saß zum Beispiel an den Animationen dran. Und ich habe zwar Animationen gehabt und wir können das in Unreal Engine auch sehr schön ineinander ziehen, dass es halt sehr einen schönen Überfluss gibt, dass man das halt irgendwie so gestaltet, dass es ein recht schneller Workflow auch werden kann. Aber es sind halt die Limitierungen. Teilweise sitzt man dann halt an einer Szene fast einen Monat, weniger hoffentlich, weil man dann halt auch immer mal wieder reingehen muss. Weil wenn es einmal in einer Woche fertig gemacht worden ist, heißt ja nicht, dass es durch ist, sondern es heißt, okay, wir ändern jetzt doch nochmal an den Props dort was. Okay, dann müssen wir die Position hier schon wieder ändern. Die Animation gefällt uns dort wieder nicht. Okay, dann müssen wir das wieder wechseln oder es passt nicht. Und das ist halt einfach eine Heidenarbeit. Und das ist mit drei Personen in der Größe, die wir uns vorgestellt hatten, einfach nicht möglich gewesen. Leider. Wir haben noch ein paar Story-Bitzel, die wir echt eigentlich gerne drin gehabt hätten, aber ja.
Aber ich würde sagen, gut, dass ihr es erkannt habt und dass ihr da entsprechend angepasst habt, so damit das Spiel entsprechend dann auch fertig wird, so, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein oder andere Projekt daran auch gescheitert ist und dann gar nicht rausgekommen ist. Also, aber ich sehe ja, es gibt noch Potenzial für einen Director's Cut irgendwann, wo es dann alles gibt, was ihr mal euch vorgestellt habt. Also da können wir uns also auch schon mal drauf freuen. Ja.
Ich hatte auch gelesen bei Steam irgendwie, dass ihr ja auch aus Zeit- und Kostengründen auf eine deutsche Synchronisation verzichtet habt und deshalb jetzt auch nur eine englische anbietet, um das internationaler zu halten wahrscheinlich.
Genau, also das mit den Voice-Actern zum Beispiel habe ich auch directed. Da war ich von dem Prozess des von der Bewerbung bis hin zur Aufnahme habe ich das alles gemacht. Und es hat mir ein bisschen in der Seele wehgetan, auch wirklich zu sagen, okay, wir machen nur Englisch, aber es hat wirklich kostentechnisch funktioniert das meistens nicht. Man guckt da teilweise auf die Zahlen drauf, die wir auch als Förderung bekommen haben. Und wir haben uns das genauestens ausgerechnet, dass es halt mit einer englischen Synchro eben dann halt funktionieren würde. Man denkt zwar immer, das ist unglaublich viel Geld, was da reinfließt, aber wenn man sozusagen die Leute gerne auch eigentlich nicht nur Mindestlohn bezahlen wollen würde, die daran arbeiten an dem Game, müsste man da halt ordentlich Geld dann auch reinbuttern. Und es ist nicht so krass möglich gewesen. Und für die Synchro-Arbeiten muss man ja auch die ganzen Voicelines schneiden, man muss es ein bisschen mastern. Zum Beispiel ist das...
Guten Tag.
Hallo. Das ist für eine deutsche Sound als auch Englisch funktioniert das nicht so ganz. Das geht halt doppelt so viel Zeit drauf, sagen wir es mal so.
Ja. Naja, da ist der Nanni sicherlich traurig, weil der hat immer gerne deutsche Synchro.
Das ist definitiv so, aber es scheint ja wirklich einen Grund zu haben. Also wenn das ein 2-Milliarden-Dollar-Spiel wie GTA 6 nicht schafft, dann braucht ihr euch da, glaube ich, nicht hinterstecken.
Ach Gott, die haben es auch nicht? Also Nein. Sagen wir mal, okay.
Deswegen werde ich dieses Spiel
sehr
nicht
schön
spielen.
Da liegt es aber nicht an finanziellen Gründen, sondern einfach aus Prinzip. Was einfach dazugehört.
Passt, ja. Ja, uns war es halt wichtig, dass wir halt keine AI benutzen, weil wir hätten auch sagen können, wir benutzen einfach AI-Voices, wir haben waschechte Synchronsprecher drin, sagen wir es mal so. Genau, uns war es halt wichtig, dass wir echte Menschen haben und echte Menschen zu bezahlen ist halt dementsprechend auch nicht billig und ist auch valide so, dass es so nicht ist. Aber wir haben tatsächlich viele der Sprecher, zum Beispiel Mora ist deutsch, Lucia ist deutsch, Angelo ist deutsch. Bedeutet, theoretisch könnten wir dieselben Leute, die das auf Englisch uns eingesprochen haben, auch für die deutsche Variante nochmal anfragen, wenn es dann halt irgendwann mal zu dem Zeitpunkt kommen sollte, dass wir es in der Deutsch nochmal rausbringen könnten. Genau, das war...
Aber die hören sich wirklich, also ich bin ja kein Experte, aber die hören sich wirklich native Speaker-mäßig an. Also
ja,
sehr,
freut
sehr
mich.
Gute Aussprache.
Die waren toll. Also auch das Arbeiten mit Voice-Actern. Also wenn sich das die Studios entgehen lassen, mit Voice-Actern zu arbeiten, verpassen den ganz, ganz großen Spaß. Es macht unglaublich viel Spaß, mit denen in den Booths zu stehen und einfach zusammen auch herauszufinden, was die Charaktere denn jetzt machen oder beziehungsweise wie sie sich denn präsentieren. Weil ich kann auch nur da sitzen und sagen, ja, ich habe ihn mir jetzt einfach ein bisschen böse dargestellt, also vorgestellt, kannst ja mal ein bisschen ausprobieren. Und plötzlich haben sie es innerhalb von 2-3 Takes einfach verschiedene Personalities rübergebracht, die einfach so toll gepasst haben. Und es war wirklich ein Fest. Und die haben sich auch unglaublich viel Mühe gegeben, wollten die Charaktere auch wirklich zum Leben erwecken. Und ich finde, das ist, was auch das Medium Spiel eigentlich geben könnte als Form der Kunst. Dass man halt diesen Charakteren auch irgendwo Leben einhaucht. Und fände es halt schade, wenn es dem so nicht ist.
Ja, ich finde das auch ganz, ganz toll. Ich bin zwar auch immer so ein Freund von deutschen Sprachausgaben, aber hey, ihr habt 11 Untertitel, also 11 Sprachen. Also da kann man jetzt auch nicht meckern. Und da ist auch Deutsch dabei, habe ich gerade gesehen.
Also wenn da kein Deutsch dabei gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, richtig. Da wäre was falsch gelaufen.
Es ist aber zumindest in der Demo jetzt auch nicht so, dass das kompliziertes Spezialenglisch ist, würde ich jetzt sagen. Ich denke, da kommt man ganz gut hinterher. Das sind ja, glaube ich, auch teilweise sind das ja, die Ingame-Charaktere sind ja teilweise auch gar keine Native-English-Speaker, ne? Die haben ja
genau,
einen spanischen
ja.
Akzent teilweise.
Und tatsächlich ist es italienisch angehaucht.
Italienisch, ja.
Okay. Ja.
Und, aber das haben auch deutsche Sprecher gemacht.
Ja.
Die haben dann
teilweise, beziehungsweise
extra.
Es gab, wir
extra
haben
italienischen
deutsche Sprecher
doch, tatsächlich.
Sprechen Englisch mit italienischem Akzent.
Tatsächlich haben wir ein paar von denen, ja. Es ist eigentlich ganz interessant, zum Beispiel Franco war deutsch. Der hat das Englisch mit einem guten Akzent gemacht. Und wir haben für also es gibt ja sozusagen die jüngere Generation und dann gibt es eine ältere Generation. Und bei der älteren Generation haben wir gesagt, okay, wir casten sogar Italiener noch mit rein. Und da haben wir tatsächlich ein paar Leute aus Italien selbst, die uns dann halt die Charaktere auch eingesprochen haben. Und jüngere Generation hebt sich halt davon ab, dass die halt eher dieses Hochenglisch ohne Akzent dann sprechen.
Mhm. Ja, gefällt mir sehr gut.
Freut mich, dankeschön.
Sehr durchdacht.
Ja, sehr cool. Jetzt sagtest du gerade, Geld ist natürlich ein Thema bei euch. Ich meine, ihr seid ja dann noch im Studium und so weiter. Und aber war denn mal zwischendurch die Idee, das Spiel irgendwie über Kickstarter oder Indiegogo oder Gamefound oder so, weiß nicht, mit Geld nochmal zu unterstützen oder so? Habt ihr bewusst euch dagegen entschieden?
Genau das. Also wir haben uns tatsächlich bewusst dagegen entschieden, da wir dadurch, dass wir Förderung bekommen haben, gibt es halt verschiedene Richtlinien beziehungsweise auch dann sogenannte Probleme. Also es könnte Probleme erzeugen, wenn wir sozusagen das Kickstarter-Ziel dann nicht erreichen und so weiter und so fort. Das größte Problem aber generell ist, wir sind nicht bekannt genug. Wir haben keinen Hit gehabt in dem Sinne. Wir sind nicht plötzlich viral gegangen etc. pp. Und normalerweise, wenn man einen Kickstarter startet, hat man zumindest schon ein bisschen Reichweite, damit man auch die Chance hat, das Ziel irgendwo zu erreichen. Ich sage jetzt nicht, dass alle Games, die sich über Kickstarter finanzieren konnten, irgendwie mit krasser Reichweite irgendwie angefangen haben, weil es gibt viele Cases, wo es auch gut funktioniert haben. Das Problem ist trotzdem, dass es halt auch viele Cases gibt, wo es nicht funktioniert. Und dadurch, dass wir halt eben uns bei der Förderung eingereicht haben und die Förderung bekommen haben, war das dann weniger ein Thema für uns. Wir hätten natürlich noch mehr Geld irgendwie kriegen können. Aber wie gesagt, wenn das Kickstarter-Ziel dann nicht erreicht wird und das Ganze wieder zurück abgewickelt wird, wir sind zu dritt. Ich bin teilweise auch schon zu viel in Orga-Kram mit einem involviert, dass ich auch gar nicht an dem Spiel arbeiten kann, teilweise. Und das wäre dann noch mehr organisatorische Aufbereitung, sagen wir es mal so, die uns einfach Zeit gestohlen hätte. Ja, ich glaube, das ist wirklich auch einer der größten Probleme, dass man sich bewusst werden muss, dass vor allem, wenn man eine Firma hat, weil für die Förderung zum Beispiel, wir sind vom MBB gefördert, also Medienboard Berlin-Brandenburg sind wir gefördert für einmal den Prototypen und einmal auch jetzt die Produktion. Habe ich den Faden verloren?
Wenn man eine Firma ist.
Wenn man eine Firma ist. Dankeschön. genau, wenn man vom MBB gefördert werden möchte, muss man eine Firma sein. Heißt, man muss mindestens eine UG sein. Eine GbR funktioniert nicht. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir es gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sich da schon wieder was geändert hat. Und da sind halt verschiedene Aufgaben, die da mit reinkommen. Sagen vom Jahresabschluss bis hin zu Steuererklärung und Mitarbeiterabrechnung, Lohnbuchführung. Man könnte ausschweifen, wenn man möchte. Mhm. Das sind halt alles Aufgaben, die man meistens dann auch selbst übernimmt. Beziehungsweise Steuerberatung haben wir schon. Die macht dann auch die Jahresabschlüsse. Aber da geht halt auch viel Kommunikationsarbeit drauf. Und das muss man sich bewusst sein.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung, die ihr da habt, so das erste Spiel rauszubringen. Ich glaube, beim zweiten Spiel läuft es dann wahrscheinlich auch etwas flüssiger und einfacher, weil man weiß, wo man vielleicht drauf achten muss und was schief gehen könnte und wo man weiß, was vielleicht aber auch jetzt schon gut läuft. Ich weiß nicht, habt ihr irgendetwas Überraschendes oder irgendwas besonders Witziges oder so, was euch jetzt irgendwie passiert ist in der ganzen Zeit, wo ihr jetzt schon mit Echoes of Morra dabei seid?
Was Witziges oder Überraschendes? Witziger wäre schöner gewesen, sagen wir es mal so. Oh. Es war tatsächlich eher so die Realitätschecks, die dann teilweise doch einen immer mal wieder von links erwischt haben, die dann eher das Ganze geprägt haben, als dass es leider witzig war. Aber was toll war, ist einfach, dass die Community beziehungsweise halt so viele Entwickler um uns rum sind, dass man eine richtig tolle Community aufgebaut hat, beziehungsweise man weiß, wer jetzt gerade an welchem Spiel arbeitet, durch was die durchgehen. Es wird uns Hilfe angeboten, man kann immer reden, es werden Informationen ausgetauscht und ich glaube, dass so ein krasses Netzwerk sich auch in der HTW oder in diesem DI Hive, weil es sind ja Bachelor und Master und es sind so viele Leute, die halt im Master halt auch versuchen, ein eigenes Game rauszubringen, dass man dort halt einfach einen richtig tollen Austausch hat und sich auch gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das war das Schönste, was man durch das Ganze ja auch noch erlebt hatte. Und auch das Ausstellen. Man findet jedes Mal, vor allem wenn man in Deutschland ausstellt, sieht man immer mal wieder bekannte Gesichter. Man sagt Hallo, man weiß, woran man arbeitet, wo es gerade struggelt. Und genau, Deutschland als Gemeinschaftsstandort für Games ist eigentlich ganz hübsch. Beziehungsweise es macht Spaß, mit den Leuten zu reden.
Also das stelle ich ja auch immer mal wieder fest, dass es doch tolle deutsche Entwicklerteams gibt. So, jetzt ist mir auch das Spiel wieder eingefallen, was ich vorhin erwähnt hatte mit den Plattformen, den 2x2 Meter, wo man rumläuft, The Amusement. Das ist ein Hamburger Entwicklerteam. Und ja, fand ich auch ganz toll herauszufinden, so, dass es da auch hier in Deutschland da echt tolle Teams einfach gibt. So wie euch jetzt natürlich auch. Okay. Gucken gerade mal so ein bisschen auf die Uhr, wir wollen nicht völlig überziehen, auch wenn es total spannend ist, da so viele Sachen von euch zu erfahren und ja, eure Erlebnisse rund um die Entwicklung und was ihr bislang erlebt habt. Was könnt ihr sagen, ich weiß nicht, jetzt vielleicht von dir gesprochen oder vielleicht weißt du von den anderen auch so, was hat euch so besonders inspiriert irgendwie oder was habt ihr so als Vorbild für euch, wo ihr sagt, okay, da wollen wir vielleicht hin oder das gibt uns die Kraft, morgens aufzustehen, an diesem Spiel zu arbeiten. Gibt es da irgendwas Nennenswertes?
Etwas Nennenswertes? Ich glaube, wir haben Inspiration oder jemanden.
Irgendein Spiel oder ein anderer Entwickler, wo ihr sagt, boah, das, die haben das immer toll gemacht und
ich glaube, so in die Art und Weise würde ich sagen, also ich kann, glaube ich, in diesem Falle nur für mich sprechen, weil bei den anderen beiden weiß ich das nicht so ganz genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass für die Spielinspiration wir in Richtung Gone to the Rapture war es, glaube ich. Haben wir einmal.
Everybody's Gone to the Rapture.
Dankeschön,
ja.
Dankeschön.
Genau das habe ich auch gedacht, als ich das gespielt habe.
Das hatte Maike tatsächlich als
Inspiration.
Ja, Maike hat es als Inspiration mit an Bord geholt und das war es auf jeden Fall. Dann hatten wir uns immer mal wieder ein paar Inspirationen so von auch Life is Strange oder wir haben uns auch teilweise Subnautica mal angeschaut, weil wir so, okay, es ist ein Unterwasserspiel, können wir mal ganz kurz gucken. Aber davon sind wir ja weit weg, muss man ganz ehrlich sagen. Außer, dass wir unter Wasser sind, haben wir da auch keine Gemeinsamkeiten. Ja, ich würde einfach sagen, wir haben halt als Inspiration oder zumindest für mich als Inspiration war einfach wirklich diese Idee eines eigenen Spieles, wo wir unser Herzblut reingesteckt haben und etwas entwickeln wollten, das geschichtlich auch mit Leuten resoniert und ich wollte halt ein bisschen, dass VR auch in den Vordergrund gestellt wird, dass halt die Environments nicht nur low-poly schöne Sachen sein können, sondern auch wirklich schöne High-Res-Resolution-Sachen in VR gespielt werden können. Aber im Endeffekt Half-Life Alyx gibt es auch schon, deswegen sind wir jetzt auch nicht die Ersten, sondern wir haben jetzt nochmal unseren eigenen schönen Artstyle in einem Painterly Watercolor sozusagen auf den Markt gesetzt und sagen, hier, es geht auch wirklich schön, ja, belebt.
Ja, und wenn man so den ganzen Tag dann mit VR zu tun hat oder mit der Spielentwicklung, spielt man dann eigentlich zu Hause dann auch noch was? Oder hat man dann irgendwann doch keinen Bock mehr und ist dann eigentlich genug vor der Brille oder vom Bildschirm gesessen?
Kommt tatsächlich drauf an, würde ich mal sagen. Je nach Tagesform, je nach was schiefgelaufen ist, mal ja, mal nein. Genau, also ich persönlich spiele sehr, sehr viel. Ich spiele aber tatsächlich primär zurzeit Spiele mit anderen Leuten, weil dadurch, dass ich halt alleine in der Brille auch sitze und entwickle, bin ich halt immer jedes Mal froh, wenn ich dann mit Freunden was spielen kann. Aber die haben halt allesamt keine VR-Brille. Das ist immer so mein Manko. Also das Typische. Also Final Fantasy 14 spiele ich gerade mit Freunden. Das gelegentliche League-Game ist auch mit dabei. Ich zock gerade mit einem Freund auf Steam Icarus tatsächlich, falls das jemand kennt. Das ist so ein Survival-Game. Macht auch Spaß. Aber es sind halt ganz andere Schienen, sagen wir es mal so, von dem, was ich entwickle, damit ich halt auch so eine kleine, sozusagen dann andere Sache machen kann. Ja, ansonsten mache ich halt auch Sport. Ich reite, auch wenn man es vielleicht mir nicht ansehen kann. Und man ist sehr im Leben trotzdem noch, auch wenn man die ganze Zeit mit VR-Brille unterwegs ist.
Das hört sich gut an. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass man nicht genau das Gleiche machen möchte zu Hause am Feierabend, als das, was man eben halt, als Arbeit dann 8-9 Stunden dann irgendwie tagsüber schon gemacht hat. Also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man dann auch ein bisschen Abwechslung haben möchte, auch wenn es dann trotzdem wieder die Spielzeit dann ist. Genau. So, bevor wir jetzt in den Kreis ganz schließen, gucke ich nochmal einmal hier in die Runde, ob vielleicht, da hebt schon jemand den Finger, sehr gerne.
Ja, zum Abschluss würde mich ganz gerne interessieren, wenn ihr jetzt die Gemeinschaft gefunden habt und so weiter und sicherlich ist an dem Spiel noch jede Menge zu tun oder kann getan werden. Soll es denn weitergehen? Wird man weitere Projekte von den Selkies sehen oder ist das doch im Rahmen des Studiums, ja, ich sag mal so, das Projekt gewesen und dann geht man deren Wege, um es etwas melancholisch zu sagen.
Sagen wir mal so, dadurch, dass wir jetzt tatsächlich, also in den nächsten Steps ist einfach der Master angesetzt und auch der Release des Spiels. Und das sind einfach gerade eben die Main Goals. Dadurch, dass sie uns jetzt seit 2023, glaube ich, war es jetzt. Ich glaube, wir 2023 haben wir Studio gegründet. Wir haben uns schon ein bisschen vorher kennengelernt. Aber seitdem läuft das Ganze. Und wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir den Master durchkriegen, dass wir das Spiel durchkriegen. Und danach werden wir schauen, wie das dann so läuft.
Ja. Ich würde mich doch mal jetzt mal eben kurz einmal zwischenschalten. Wir haben ja noch die große Verlosung, bevor wir die jetzt auch wirklich verpassen. Jetzt, wo wir doch langsam zum Ende kommen, will ich das mal eben kurz einstreuen. Also, es gibt die drei Keys über Steam von Echoes of Mora von den Selkies zu gewinnen. Und zwar ist die Teilnahme ganz einfach in dieser Verlosung. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, von Gleam. Da müsst ihr euch anmelden. Ich brauche dafür tatsächlich eure E-Mail-Adresse. Die wird mir dann zugeteilt, falls ihr ausgelost werdet. Und wenn ihr Glück habt, werdet ihr einen Steam-Key gewinnen. Ihr müsst dafür gar nicht viel tun. Als einzige Aktion müsst ihr einmal, glaube ich, meinen YouTube-Kanal besuchen. Ihr müsst aber sonst nichts tun. Kein Abo abschließen. Sonst keine weiteren Verpflichtungen. Und dann wird es innerhalb von 14 Tagen ausgelost. Dann werde ich euch anschreiben und euch den Key mitteilen. So, das war mein Part. Viel Glück.
Viel Glück.
Ja, viel von Glück. Mir aus. von mir auch aus viel Glück, genau. Ja, Hanni und Nanni, ihr dürft zwar nicht dran teilnehmen, aber ihr dürft trotzdem gerne hier dabei bleiben. Aber
meine Kamera ist irgendwie ausgefallen. Ich will jetzt hier nichts falsch machen, aber ich bin noch da.
Er ist noch da. Vielleicht, okay. Vielleicht kommt die Kamera ja bei der Aufnahme.
So schön bin ich ja auch nicht.
Wir machen einfach ein Standbild drauf.
Sehr gute Idee. Okay, ja, dann hat der Nanni im Prinzip eigentlich schon so die letzte Frage, die wir hier so notiert hatten, so ein bisschen vorweggenommen, aber das ist auch völlig okay, der Blick halt so in die Zukunft. Ja, du hast gesagt, ihr habt eure Main Goals, die ihr jetzt als nächstes einhalten wollt, und da sehe ich, denke ich mal, da habt ihr auch einen guten Fahrplan und habt wahrscheinlich auch noch genug zu tun, um das jetzt eben halt alles zu erreichen. Ich sehe da ein großes Nicken. Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, Navin, für die Teilnahme, für deine Zeit, die du hier jetzt geopfert hast und nicht in die Spieleentwicklung stecken
immer gerne
konntest. Das ist, glaube ich, Teil der Orga, die du da als Aufgaben irgendwo in deinem Pflichtenheft hast.
Ja, aber es hat ja Spaß gemacht.
Das kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, da spreche ich für uns alle gerade hier. Und ja, wie gesagt, wir wünschen euch alles Gute, drücken die Daumen, dass ihr gut vorankommt, dass der Release dieses Jahr dann gehalten wird. Freuen uns auf die auf die nächste Demo, die ihr dann noch rausbringen werdet. Da gibt es da schon so ungefähr ein Zeitfenster, was ihr anpeilt?
Sagen wir mal so im nächsten Monat.
Im nächsten Monat, das hört sich gut an. Wir verraten jetzt nicht, in welchem Monat wir uns gerade befinden.
Ah, okay.
Nein. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt im August, auch wenn wir am 31.07. aufnehmen, so viel darf ich mal verraten. Also Ausstrahlung ist im August, dann kommt es vielleicht im September. Okay, freut euch drauf. Holt ihr euch die Demo, Flat und VR, beides spielbar. Ja, alles
oder,
klar.
Oder den mit dem Key, ne? Kriegt man mit dem Key dann praktisch mit der Veröffentlichung des Spiels, kriegt man dann automatisch das in die Bibliothek dann reingeschrieben oder wie läuft das?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht.
Okay, Leute, ihr probiert es einfach aus.
Man kann das dann jetzt sofort schon spielen, obwohl es noch gar nicht
raus
ist.
Nee, das funktioniert nicht. Wir haben noch kein finalen Bild oben, sagen wir es mal so. Ich glaube tatsächlich, es wird gespeichert und dann kann man das in der Bibliothek abrufen.
Genau, so praktisch wie vorbestellt oder so. Ne?
Wahrscheinlich.
Sowas. Ja.
Sehr gut.
Alles klar.
Ja, dann vielen lieben Dank auch an euch da draußen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hoffen, das war eine interessante, spannende Folge für euch. Schreibt es uns gerne mal in den Kommentar rein, wie ihr das hier fandet, das Interview. Wenn ihr Grüße an die Selkis ausrichten wollt, dann dürft ihr das auch gerne hier unten mit reinschreiben. Und ansonsten kann ich nur noch mal den Discord-Kanal hier bewerben. Und wie gesagt, guckt euch die Demo an. Wenn ihr da Feedback habt, dann dürft ihr das auch sehr gerne noch an die Selkis weitergeben. Die freuen sich auf jeden Fall darüber. Und von meiner Seite war es das. Und ich sage jetzt mal Tschüss. Und ihr dürft das nachmachen.
Thank you for having me.
Tschüss.
Tschüss.
War super toll.
Ja, tschüss.
Ich werde jetzt immer auf Fensterscheiben in VR-Spiele achten.
Ich wink jetzt auch mal, aber sieht ja keiner.
Ciao.
Ciao.